Deutschlandfunk, Lebenszeit. Und dazu begrüßt sie Dörte Hinrichs herzlich willkommen.
Es traf uns wie ein Schlag ins Gesicht aus einem fiesen, dunklen Hinterhalt. Erst ein, dann zwei, dann gleich Tausende und es ist kein Ende in Sicht. Ach, der Kiosk um die Ecke macht die Schotten dicht. Ich weiß, es tut weh, doch anders geht es nicht. Doch ich glaub, dass sich da gerade was Großes tut zwischen hier und dem Ende der Welt. Nichts bleibt, wie es war, die Weichen werden neu gestellt.
Ja, die Weichen werden immer wieder neu gestellt und es ist kein Ende in Sicht. Sie saßen vielleicht schon auf gepackten Koffern und dann wurde doch nichts aus dem wohlverdienten Urlaub, weil sie aus einem Corona-Risikogebiet kommen. Sie müssen sich immer noch an Masken, Abstandsregelungen und Homeoffice gewöhnen. Ihre Ausbildungspläne oder ihre berufliche Existenz sind möglicherweise gefährdet. An Enttäuschungen und Ungewissheiten mangelt es in diesem Jahr wahrlich nicht. Und wir haben uns immer noch nicht richtig daran gewöhnt. Kein Ende in Sicht. Wie gelingt der alltägliche Umgang mit der Pandemie? So lautet unser Thema heute in der Lebenszeit. Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört, 7.334 Fälle innerhalb von 24 Stunden. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat einen neuen Rekordwert erreicht. Es gibt immer mehr Risikogebiete und Reisebeschränkungen, außerdem Sperrstunden und eine verschärfte Maskenpflicht. Neue Regelungen für Corona-Hotspots sollen helfen, das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Seit Anfang des Jahres hält die Corona-Pandemie uns in Atem. Wie reagiert der Einzelne, wie die Gesellschaft auf die Herausforderungen im Alltag? Zumal nicht absehbar ist, wann die Krise überwunden sein wird und ob wir wieder zur Normalität zurückkehren können. Verunsichert uns diese Aussichtslosigkeit noch zusätzlich? Wie bewältigen wir die Ausnahmesituation, von der wir nicht wissen, wie lange sie noch anhalten wird? Was stärkt uns und was hilft Ihnen, mit dieser Situation umzugehen? Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen, Fragen und Anmerkungen. Rufen Sie uns gerne an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und mit uns diskutiert Dr. Donja Gilan. Sie ist uns zugeschaltet in Mainz, wo sie zu Resilienz und psychischer Gesundheit mit einem aktuellen Fokus auf die Covid-19-Pandemie forscht. Darüber hinaus leitet sie den Bereich Resilienz und Gesellschaft am Leibniz-Institut für Resilienzforschung. Einen schönen guten Morgen nach Mainz und herzlich willkommen, Frau Gilan.
Ja, schönen guten Morgen. Grüße Sie.
Ich grüße Sie auch und bei mir im Studio begrüße ich Dr. Anna Wanka von der Universität Frankfurt am Main. Sie ist Soziologin mit Schwerpunkt Alter, Lebenslauf und Generationen und aktuell forscht sie unter anderem zu Versorgung und Unterstützung in der SARS-CoV-2-Pandemie. Herzlich willkommen auch Sie. Guten Morgen, Frau Wanka. Vielleicht fangen wir mit Ihnen an. Wie hat sich denn Ihr Alltag durch Corona verändert?
Also mein Alltag, erstmal danke, guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung. Mein Alltag hat sich, glaube ich, ganz ähnlich verändert wie der von ganz vielen Menschen, die jetzt hier auch zuhören. Das heißt, ich bin erstmal im März noch auf einigen Geschäftsreisen gewesen. Ich reise sehr viel beruflich auch ins Ausland, war dann noch Anfang März auf einer internationalen Tagung in Brüssel mit ganz vielen italienischen Kolleginnen, auch Wissenschaftlerinnen, die schon alle ganz panisch waren und gesagt haben, keine Berührungen mehr, kein Händeschütteln, kein Umarmen. Und wir dachten damals noch, naja, das wird uns nicht betreffen. Und dann ist es doch sehr schnell gegangen. Zwei Wochen später war schon klar, dass die Pandemie auch in Deutschland angekommen ist dass wir ins Homeoffice gegangen sind. Der Vorteil, glaube ich, den ich in meiner Position hatte, war, ich konnte diese Situation produktiv machen für mich und darüber forschen und auch davon lernen, wie andere Menschen damit umgehen.
Das geht Ihnen möglicherweise ähnlich, Frau Gilan. Ihr Alltag hat sich auch verändert und Sie müssen diesen alltäglichen Umgang mit der Pandemie auch lernen. Wie wirkt sich das bei Ihnen aus?
Ja, ich würde mich da anschließen. Also zum einen hat es natürlich für unseren Forschungsbereich ganz neue Räume eröffnet, weil wir
wir und die gesamte Gesellschaft ganz stark mit psychologischen Anpassungsprozessen konfrontiert waren an die neue Lebenslage, die die Pandemie mit sich gebracht hat und entsprechend sehr gut dann das Thema Resilienz, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität beforschen konnten. Und aus persönlicher Perspektive habe ich, glaube ich, ähnliche Phasen durchgemacht, die viele andere Menschen durchgemacht haben. Also erstmal war man natürlich etwas verunsichert und sehr stark auf die Entwicklung und die Informationslage fokussiert. Dann kam langsam so eine Habituation, also man hat sich gewöhnt an die neue Situation, man hat verschiedene Lebensbereiche an die neuen Gegebenheiten angepasst und dadurch sind eben auch neue Routinen, Verhaltensweisen, neue Interessen entstanden.
Darauf wollen wir im Laufe der Sendung noch weiter eingehen. Meine Kollegin Susan Zahre hat einmal nachgefragt und Passanten gefragt, wie denn Corona ihr Leben verändert hat.
Also grundsätzlich nicht viel. Beruflich habe ich schon immer Homeoffice gemacht. Privat hat sich das schon einiges verändert. Zum einen reise ich weniger, vor allem mit der Bahn. Natürlich muss man sich auch, was Freizeitbeschäftigung angeht, ein bisschen umstellen.
Also für mich hat sich nichts geändert. Ich bin Krankenschwester, ich muss in dem Beruf arbeiten und habe jeden Tag damit zu tun. Ich lerne einfach damit zu leben.
Da ich Lehrer bin, es verändert ein bisschen in der Schule für mein Berufsleben. Aber ansonsten so unser Leben als Familie hat es vielleicht so verändert, dass man ja in der gröbsten Corona-Zeit viel mehr Zeit füreinander hatte und jetzt aber im Großen und Ganzen alles ist wie immer.
Treffen mit Freunden oder überhaupt so größere Gruppen, dass man das schon mit Vorsicht betrachtet und immer wieder abwägt, was macht man überhaupt und was nicht.
Hat sich ziemlich stark verändert, weil alle Bereiche, in denen man so tätig ist, ja auf einmal davon beeinflusst ist.
Naja, es ist halt total nervig. Man hört ja nur noch Corona, Corona, Corona.
Das ist schon ein eigenartiges Gefühl, den Menschen nicht mehr nahe sein zu können, sie nicht mehr umarmen zu können und solche Dinge.
Ja, das klingt nach ganz unterschiedlichen Belastungen und Umgangsformen mit der Pandemie. Was zeigen denn die Studien? Wie belastet ist unsere Gesellschaft aufgrund der Pandemie und der damit einhergehenden veränderten Lebenslage? Frau Gielan, was haben Ihre Forschung ergeben?
Also wir haben einige Studien durchgeführt, wo wir uns ganz genau angeschaut haben, wie haben sich psychische Strukturen im Laufe der Pandemie verändert. Und da gab es tatsächlich ein höheres Ausmaß an Stressempfinden, Niedergeschlagenheit, an depressiven Symptomen und auch an Ängstlichkeit. Gleichzeitig haben die Studien aber beispielsweise auch gezeigt, dass die Menschen ihre subjektive Widerstandsfähigkeit, also den Umgang, die Stressbewältigung mit der Pandemie, als unverändert im Vergleich zu vorpandemischen Zeiten beurteilen. Also es scheint so, dass die Bevölkerung in großen Teilen sehr gut neue Bewältigungsstrategien entwickelt hat und sich an die neuen Gegebenheiten anpassen konnte. Allerdings muss man einschränkend sagen, dass es ja verschiedene Phasen auch innerhalb dieser Pandemie gibt. Das heißt, am Anfang waren jetzt die ganzen psychologischen Aspekte im Vordergrund, Unsicherheit, der Umgang mit Uneindeutigkeit, mit immer wieder neuen Informationen. Jetzt geht es mehr darum, wie geht man mit den sozioökonomischen Folgen der Pandemie um, mit den sogenannten finanziellen Schocks, die natürlich dann auch nochmal andere psychologische Belastungsfaktoren mitbringen. Aber insgesamt auch im Ländervergleich scheint es so, dass wir hier in unserem Land recht gut mit der Pandemie, was psychologische Bewältigungsstrategien betrifft, umgehen konnten. Was man festgestellt hat, ist, dass die jüngere Bevölkerung, also unter 30-Jährige, es schwerer hatten im Vergleich zu Menschen höheren Alters, wo man eigentlich eher eine andere Erwartungshaltung hatte, also dass beispielsweise Menschen, die älter sind, weil sie eher auch zu Risikogruppen gehören, größere Schwierigkeiten und Ängste haben. Das hat sich aber nicht so gezeigt und das liegt vermutlich damit zusammen, dass Menschen, die jünger sind, stärker aus ihrem Leben beispielsweise ausgebremst wurden, auch keine Erfahrungen mit anderen Krisen in ihrem Leben hatten, sodass sie auf Erfahrungskontexte zurückgreifen konnten und so vielleicht bei der älteren Bevölkerung eine höhere Gelassenheit da ist, vielleicht auch ein realistischerer Optimismus, dass Krisenzeiten eben auch vorübergehen und es auch sozusagen zeitlich begrenzt sein wird, dass Situationen sich auch wieder auflösen werden.
Frau Wanker, wie ist das aus soziologischer Sicht? Sie haben ja auch so geschaut, wie geht man in unterschiedlichen Altersgruppen damit um? Welche Ergebnisse gibt es da?
Genau, also unsere Forschung hat sich jetzt im Gegensatz dazu weniger mit den psychologischen Auswirkungen beschäftigt, sondern stärker mit den Versorgungsstrukturen. Das heißt, wer kümmert sich um wen, wer sorgt für wen und wie passiert das? Und da sieht man schon sehr deutlich Veränderungen, die wir auch alle mitbekommen haben, durch zum Beispiel Schulschließungen oder Kitaschließungen, durch Homeoffice, dass es sehr, sehr hohe Belastungen gab, insbesondere für Frauen. Die Hausarbeit, die Erwerbstätigkeit und die Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen. Wir sehen aber eben auch genau diese Unterschiede nach den Lebensaltern, wo man eben sieht, dass Personen in diesem mittleren Erwachsenenalter sehr, sehr stark von den vor allem Regierungsmaßnahmen auch betroffen waren, was diese Versorgungslage angeht, also wie viel man selber stemmen muss, wo Unterstützungsstrukturen wegfallen. Und wir sehen andererseits aber auch, wie stark zum Beispiel ältere Menschen als Versorgende eine zentrale Rolle spielen. Das heißt, in Hessen, wo ich herkomme, mussten die Tafeln zum Beispiel schließen, also die Essensausgaben, weil fast alle der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen ältere Menschen waren und die zur Risikogruppe gehört haben und dann nicht mehr kommen konnten. Oder auch in der Großelternrolle ältere Menschen nicht mehr diese Tätigkeiten ausüben konnten, die sie vorher getan haben. Das heißt, wir sehen auch durch diese Pandemie, wer eigentlich sozusagen wirklich zentrale, systemrelevante sozusagen Arbeit in der Versorgung leistet.
Da hat diese Pandemie wie ein Brennglas, glaube ich, auf ganz bestimmte Problematiken hingewiesen und auch auf verschiedene Formen der Krisenbewältigung. Einer, der sich mit Krisen gut auskennt und für den Krisenbewältigung beruflicher Alltag ist, ist Dr. Andreas Müller-Züran, den ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Morgen, Herr Müller-Züran. Sie sind Psychologe und Seelsorger, katholischer Diakon und Gründer des bundesweit ersten Kriseninterventionsteams in München. Dieses Kriseninterventionsteam wurde ja schon vor 26 Jahren gegründet. In diesem Frühjahr haben Sie damit Kolleginnen und Kollegen die Einsatzgruppe Seelsorge für Menschen mit Covid-19-Erkrankungen im Erzbistum München-Freising auch gegründet, sind in Schutzanzügen zu Ihnen ja in Alten- und Pflegeheime gegangen, zu Menschen in Quarantäne, die plötzlich isoliert und einsam waren. Wie haben Sie das erlebt, diese Situation, und wie ist aktuell Ihre Arbeit, die Ungewissheit auch, wie sich die Pandemie weiterentwickelt?
Ja, das ist tatsächlich erstmal ziemlich ungewohnt, also mit dieser persönlichen Schutzausstattung, wie man ja sagt, also zu Covid-19 erkrankten Menschen zu gehen. Es ist tatsächlich, muss man sich einfach daran gewöhnen, mit diesem Material, mit diesem ganzen Infektionsschutzmaterial umzugehen. Vor allem ist es natürlich eine ganz neue Situation. Wir arbeiten ja mit Menschen, die sprachlich gar nicht so leicht immer erreichbar sind. Also gerade alte Menschen in Einrichtungen haben manchmal dann auch mit Demenz zu tun. Da merkt man dann doch sehr, sehr deutlich, dass diese eingeschränkte Form der Kommunikation, also wenn ich das Gesicht des anderen Menschen, des Gegenübers nicht so wahrnehmen kann, nicht so sehen kann, dann geht mir doch ganz viel an Kommunikation auch verloren. Also das ist sicher eine ganz große Umstellung im Kontakt zu den betroffenen Menschen.
Welche Gruppen sehen Sie vor allen Dingen? Das sind die Erkrankten, das sind Angehörige. Und wie hat sich das auch in diesem ganzen Zeitraum, wir haben ja schon mindestens 7 Monate, wo uns das derart massiv begleitet, möglicherweise verändert?
Es ist tatsächlich einfach das Thema der Verunsicherung, das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gehört, das betrifft ja alle Menschen, das betrifft mich als Seelsorgenden genauso wie mein Gegenüber. Es ist erstaunlich, immer wieder auch erstaunlich, wie wenig manche Menschen darüber wissen. Oder ich würde gar nicht mal sagen manche Menschen, sondern relativ viele Menschen. Also wie wenig an Informationen, die eigentlich in den Medien gut zugänglich sind, die ich meine ständig zu hören, wie wenig doch da bei den Menschen oft auch ankommt und wie dadurch dann die Verunsicherung auch nochmal deutlich vergrößert wird. Das ist so eine Überraschung, also das habe ich mit großer Überraschung bemerkt. Ansonsten sind natürlich die Themen ganz wesentlich durch das Thema der Isolierung geprägt. trägt. Also das ist ja, die soziale Isolierung ist ja eine der Hauptmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Und das ist etwas, was gerade Menschen, die auf Kontakt angewiesen sind, in den Einrichtungen, in denen behinderte Menschen leben oder auch eben alte Menschen leben, also sehr deutlich spürbar ist, diese große Verunsicherung dadurch, dass einfach vertraute Gesichter nicht mehr da sind, gerade auch Pflegevorgänge ja einfach also zum Teil sehr technisch sind, relativ wenig Kommunikation dabei stattfindet und so das, wo die Menschen auftanken, nämlich den Besuch eines Angehörigen zu bekommen, vertraute Menschen zu sehen, die sich Zeit für sie nehmen, die sich zu ihnen hinsetzen, dass das einfach deutlich reduziert ist.
Ich gebe das mal weiter. Und Frau Gielan, diese soziale Isolierung, die ja ganz am Anfang der Pandemie sehr extrem war, die jetzt ja, man versucht Altenheime nicht mehr zu schließen, man versucht doch Begegnungen möglich zu machen. Merkt man diese Folgen noch weiterhin?
Ja, also jetzt zeigen sich ja auch tatsächlich erhöhte sozusagen Prävalenzen im Bereich von depressiven Erkrankungen, Angsterkrankungen, aber auch Suchtentwicklung. Und da müssen einfach aber auch Langzeitstudien durchgeführt werden, sodass man sich genauer anschauen kann, wie stark sich sozusagen diese Symptome, die im Rahmen der Pandemie sich gezeigt haben, dann verfestigen und chronifizieren. Ich würde auch gerne noch ergänzen zu den vulnerablen Gruppen, die wir jetzt gerade genannt haben, auch beispielsweise Menschen mit Behinderungen oder Menschen mit einer psychischen Vordiagnose nennen. Und auch Menschen mit Migrationshintergrund bzw. Geflüchtete, die ja auch schwieriger, sage ich mal, an das, was Herr Müller gerade auch genannt hatte, Informationsmaterial, Psychoedukation rankommen, beispielsweise aufgrund von Sprachbarrieren oder Bildungsaspekten. Also da denke ich, dass niedrigschwellige und adressatengerechte Unterstützungsstrukturen auch sehr wichtig sind, also online, telefonisch oder auch vielleicht aufsuchende Möglichkeiten, um bestimmte Risikogruppen besser erreichen zu können, weil ich, wie mein Vorredner gerade auch schon gesagt hatte, das Thema Isolation, Einsamkeit als sehr zentralen Gefährdungsfaktor jetzt auch in der zweiten Welle der Pandemie sehe.
Frau Wanka, bestätigt das auch Ihre Studien?
Ganz genau, wobei ich hier nochmal einschränkend sagen möchte, wenn wir von Einsamkeit sprechen, dann haben viele Menschen das Bild eines älteren Einsamen, einer älteren einsamen Person im Kopf. In den Studien, die wir dazu kennen, auch außerhalb von Corona, ist es so, dass es eigentlich so eine U-Kurve gibt. Also Menschen sind einsam in ihrer Jugendphase und sind dann wieder einsamer im wirklich höheren Erwachsenenalter, also 85, 90 plus. Also sozusagen die älteren Menschen so zwischen 60, 70, 80 sind gar nicht in diesem Sinne einsamer als der Durchschnitt. Aber und deswegen trifft jetzt auch Corona laut unseren Studien zumindest die jüngeren Menschen im Sinne dieser Einsamkeitserlebnisse besonders stark.
Da wollen wir nachher auch noch weiter drauf eingehen. Einsamkeit, ein ganz wichtiges Stichwort, aber auch, wir haben ja kein Ende in Sicht mit dieser Pandemie. Diese Ungewissheit müssen wir aushalten. Wir können nicht sagen, Tag X kommt und dann geht es zurück zum Normalzustand. Herr Müller-Züren, ist das auch etwas, was die Krise besonders macht, auch besonders belastend?
Das ist ganz sicher so. Also wir können ja nicht virtuelle Tage sozusagen rückwärts runterzählen und sagen, wir haben noch x Tage und jeder Tag, den wir leben, ist ein Tag weniger, also ein Tag bis zu einem klaren Ende. Das gibt es ja nun leider nicht. Und von daher habe ich den Eindruck, dass es irgendwie Sinn macht, sich in dieser Krise sozusagen auch einzurichten. Also nicht ständig mit dem Gedanken unterwegs zu sein, wie das Leben sich dann wieder öffnet, wenn alles vorbei ist, sondern umgekehrt zu schauen, sich ein Stück weit einzurichten. Das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen makaber an, aber das scheint mir doch von den Menschen, von denen ich den Eindruck habe, sie kommen besser mit der Situation zurecht, eine klare Strategie zu sein, dass sie sagen, also ich muss mich jetzt mit meinem Alltag, mit dem veränderten Alltag jetzt erstmal so zurechtfinden. Natürlich wird es wieder eine Zeit geben, die dann nach der Pandemie ist und wo es dann zu einer gewissen oder zu einer alten Normalität wiederkommt, aber ich glaube, es macht eher Sinn, sich auf diese veränderte Realität und Normalität unter Pandemiebedingungen auch jetzt einzustellen und das zu akzeptieren. Ich erlebe immer wieder Kolleginnen und Kollegen, auch in meinem Freundeskreis, die da sehr stark dagegen aufbegehren, die Sinnlosigkeit bestimmter Maßnahmen benennen und irgendwie ganz viele Energien da rein verwenden, also in der Auflehnung sozusagen. Und das finde ich ein Stück weit schade. Mir persönlich geht es auch so, dass ich nicht jede Maßnahme im Detail epidemiologisch oder virologisch irgendwie nachvollziehen kann. Aber ich denke, da geht es auch um sowas wie Riten. Also das sind nochmal Riten, die jetzt in unserer Gesellschaft Gültigkeit haben und die zu erfüllen nicht nur virologisch oder epidemiologischen Sinn machen. Sondern die einfach als Zeichen gelten. Wir halten uns eben an diese Riten, an diese Vorschriften, an diese Bestimmungen und sind damit auch eine solidarische Gemeinschaft. Das scheint mir doch ein wichtiger Punkt zu sein.
Das wollen wir auch weiter noch aufgreifen. Sie sind ja auch immer wieder nach Unfällen mit Ihrem Kriseninterventionsteam im Einsatz bei der Betreuung von Angehörigen. Relativiert das auch den Blick auf die Corona-Pandemie?
Nein, das nicht. Das würde ich sagen nicht. Also die Krisensituationen, in denen ich ansonsten ja tätig bin, das sind Krisensituationen, die häufig assoziiert sind mit der Erfahrung des plötzlichen Todes. Und das ist dann doch so übermächtig in der Situation, dass es dadurch in keiner Weise zu einer Relativierung kommt, eher zu einer Überlagerung oder zu Interferenzen, also zu Überschneidungen. Wir müssen einerseits die Maske irgendwie auf dem Gesicht behalten, wenn ich in einer Familie unterwegs bin.
Jetzt muss ich Sie leider unterbrechen, weil gleich die Nachrichten kommen. Aber ganz herzlichen Dank, Dr. Andreas Müller-Cyrian, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Und gleich nach den Nachrichten diskutieren wir weiter. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464. Wie bewältigen Sie diese Ausnahmesituation? Haben Sie Durchhaltevermögen? Was stärkt Sie? Was hilft Ihnen? Oder Sie schreiben uns auch gerne eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Die Lebenszeit meldet sich zurück mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Wir erinnern uns noch zu gut an geschlossene Schulen und Kindergärten, an weitgehende Kontaktsperren und angesichts der steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus steigt auch die Angst, dass all das wieder auf uns zukommen könnte. Es gibt aktuell Beherbergungsverbote in einzelnen Bundesländern für Menschen aus Risikogebieten. Wir dürfen uns auch privat nur in kleineren Gruppen treffen. Und es ist weiterhin kein Ende in Sicht. Wie gelingt der alltägliche Umgang mit der Pandemie? Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Wie kommen Sie angesichts dieser Situation durch den Alltag? Was verunsichert Sie möglicherweise? Was hilft Ihnen? Hat diese Erfahrung vielleicht Ihren Blick auf das Leben insgesamt verändert? Rufen Sie uns gerne an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und weiterhin dabei ist die Expertise von Dr. Donja Gilan, Leiterin des Bereichs Resilienz und Gesellschaft am Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz und Dr. Anna Wanka, Soziologin an der Universität Frankfurt am Main. Wir befinden uns in einer besonderen Ausnahmesituationen, weil wir so eine große gesellschaftliche Krise noch nicht erlebt haben. Das verursacht enormen Stress und Unsicherheit bei Kindern genauso wie bei Jugendlichen und Erwachsenen, die sich ja nach Ordnung, Kontrolle und auch Verlässlichkeit sehnen. Stattdessen gibt es oft wechselnde, teilweise widersprüchliche Informationen über Corona-Schutzmaßnahmen. Hinzu kommen natürlich auch noch viele finanzielle Sorgen, die Angst, sich anzustecken. Das alles ist nicht leicht auszuhalten. Und wir haben es vorhin schon gehört, die verschiedenen Altersgruppen, Generationen gehen ganz unterschiedlich damit um. Und wir haben, Frau Wanke, Sie haben eben erzählt auch schon, dass gerade unter 30-Jährige besonders betroffen ist, was man eigentlich nicht gedacht hätte am Anfang. Und deswegen haben wir jetzt am Telefon, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Xuling Su aus Köln. Ist das richtig ausgesprochen?
Knapp vorbei.
Knapp vorbei. Korrigieren Sie mich gerne.
Xuling Su.
Ja. Gut, aus Köln rufen Sie an. Sie sind 16 Jahre alt und im Vorstand der Landesschülerinnenvertretung Nordrhein-Westfalen. Frau Su, wie erleben Sie aktuell als Schülerin die Auswirkungen der Pandemie und wie hat sich Ihr Alltag verändert?
Ganz unterschiedlich tatsächlich. Also wir merken es halt hauptsächlich in der Schule, wenn wir in den schon sehr kleinen Klassenräumen zu 30 mit Masken da sitzen müssen, zumal die Maskenpflicht ja auch zurzeit auch wieder nicht Pflicht ist. Also Wir fühlen uns teilweise sehr unsicher und vor allem durch die Maßnahmen der Regierung, die dann sehr zu schwanken scheinen, wissen wir oftmals nicht so recht, woran sollten wir uns jetzt halten, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Und wir vermissen natürlich den Umgang im Freundeskreis. Also vor allem jetzt in den Herbstferien geht man ja normalerweise raus mit Freunden, Film schauen oder was essen. Und das ist ja jetzt eher so eingeschränkt. Das ist nicht so ganz möglich.
Das verändert sich die ganze Perspektive auf das, was Sie sich vielleicht gedacht haben, wie der Alltag einer 16-Jährigen normalerweise ist. Macht es Ihnen Probleme, dass diese Krise nicht absehbar ist?
Nein, also teilweise mache ich mir schon Sorgen, was passiert, wenn diese Krise jetzt noch weitere, 10 Jahre andauern würde. Andererseits denke ich mir aber, wir sind jetzt 7 Monate in dieser Pandemie und ich glaube einfach, man gewöhnt sich in gewisser Maßen an die ganzen Maßnahmen und an diesen doch sehr gewöhnungsbedürftigen Alltag.
Was macht das perspektivisch mit Ihnen, mit Ihren Plänen, die Sie hatten und haben? Aber auch insgesamt, wenn Sie so auf Ihren Lebensabschnitt schauen, mit Blick auf Ihre Zukunft allgemein?
Es macht mir auf jeden Fall sehr viel Sorgen. Ich schreibe in 2 Jahren, schreibe ich mein Abitur. Und bei dem Gedanken daran, eine 5-stündige Klausur mit einem Mund-Nasen-Schutz in einem engen, schlecht belüfteten Raum zu schreiben, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Aber das ist Stand jetzt nicht anders möglich. Und ich wollte nach dem Abitur wollte ich eigentlich ein Work and Travel machen. Das ist wahrscheinlich auch nicht mehr möglich. Aber ich denke, dass es irgendwann auf jeden Fall, sollte diese Pandemie länger andauern, wieder möglich sein wird.
Wie reagieren denn Sie, Ihre Mitschülerinnen, Mitschüler in der Landesschülerinnenvertretung auf die Pandemie? Tauschen Sie sich darüber aus?
Ja, also wir haben unsere Sitzungen jetzt alle wieder online verlegt. Ein paar Kolleginnen von mir reisen dann trotzdem nach Düsseldorf ins Ministerium. Aber wir versuchen, das Beste draus zu machen und versuchen auch gerade in dieser schwierigen Zeit die Interessen der SchülerInnen weiter zu vertreten.
Fühlen Sie sich denn gehört mit Ihren Bedürfnissen und Bedenken?
Teilweise. Also wir konnten ein paar Kleinigkeiten in dem Sinne durchsetzen, aber größtenteils wird unsere Stimme einfach ignoriert. Das ist dasselbe Prinzip wie bei Fridays for Future gewesen. Ihr seid Schüler, ihr wisst nichts, was ihr machen sollt und lasst uns mal die Arbeit machen.
Was macht das mit Ihnen? Sind Sie enttäuscht oder spornt das den Kampfgeist an?
Auf jeden Fall ist man erstmal enttäuscht. Also so ein Gespräch, das bereitet man halt so 2 Monate vorher vor. Man bespricht, was wird da gesprochen, wie wollen wir da darauf eingehen. Also da ist wirklich so eine Strategie dabei. Und wenn man dann mitbekommt, oh, nee, uns wird gar nicht zugehört, wir werden gar nicht ernst gemeint, ist das erstmal ein totaler Tiefschlag. Aber es spornt auch einen an, genau der Welt dann zu zeigen, jo, wir können was.
Ich gebe das mal weiter in die Runde. Frau Wanka, Sie forschen ja auch zu Jugendlichen, dem Umgang mit der Pandemie. Und wenn Sie jetzt Frau Suh hören, bestätigt das Ihre Forschung oder wie kann man das einordnen?
Ja, absolut. Also auch von unseren Forschungen, vor allem eine Kollegin von mir, Sabine Andresen, Professorin auch in Frankfurt, hat hier vor allem zu Kindheit und Jugend in Zeiten von Corona geforscht und auch dort herausgefunden, dass sich Kinder und Jugendliche ganz, ganz wenig von der Politik gehört fühlen, also auch wenn sie sozusagen nicht so toll engagiert sind, wie das Frau Suh ja ist. Und dass sie vor allem auch sich reduziert fühlen auf diese Rolle von Schülern und Schülerinnen oder Studierenden. Dabei ist es im Leben von Jugendlichen gibt es natürlich auch ganz viele andere Bereiche. Sie sind nicht nur eben diese eine sozusagen zu reduzieren auf diese Schülerinnenrolle, wo ja ganz viel über die Schulen reguliert wird, sondern sie haben auch eine Freizeit, sie haben sie haben Pläne für die Zukunft. Auch das sehen wir gerade, diese Übergänge im Lebenslauf, wie das Abitur, was gerade angesprochen worden ist, aber auch Hochzeiten. All diese Feierlichkeiten können ja jetzt nicht stattfinden. Und sowas dann zu verschieben oder zu sagen, ach na, dann feiere ich doch mein Abi irgendwie 8 Monate später nach, das ist natürlich nicht wirklich möglich.
Und da braucht es ja eine gewisse psychische Stärke, um da auch durchzukommen, durchzuhalten. Frau Suh, haben Sie bestimmte Maßnahmen, wo Sie sagen, das hilft mir in diesen Zeiten?
Mir persönlich hilft es, eine Routine zu haben. Also ich bin jetzt für 2 Wochen in Quarantäne gesteckt worden. Und dieses tägliche Aufstehen, Essen, etwas arbeiten, das klingt zwar, als ob das nichts wäre, aber es hilft tatsächlich, das Leben zu stabilisieren. Und auch der soziale Kontakt, soweit es möglich ist, also Telefon, Chatten oder auch mal eben ins Netz gehen und was zusammenspielen, das hält mich zumindest
hält Sie aufrecht.
Genau, hält mich aufrecht, genau.
Frau Gieland, Sie sind ja als Resilienzforscherin gerade mit diesen Bereichen, was die Psyche stärkt, beschäftigt. Sind da diese täglichen Gewohnheiten und Routinen elementar?
Genau, Frau Suh hatte eigentlich schon ganz wichtige Bewältigungsstrategien genannt. Also Routine ist sehr wichtig, weil Routine uns immer Empfinden von Kontrollbewusstsein gibt. Also wir haben das Gefühl, wir haben unseren Alltag im Griff. Wir haben ein höheres Empfinden an Selbstwirksamkeit. Die Struktur, die wir durch Routinen bekommen, gibt uns einfach Sicherheitsempfinden, reduziert die Angst. Was weitere wichtige Punkte sind, die ja jetzt schon im Rahmen sozusagen der ersten Welle der Pandemie festgestellt oder identifiziert worden sind, sind soziale Unterstützung, also Social Cure. Dadurch, dass wir anderen helfen oder auch Hilfe erhalten, entwickeln wir in der Gesellschaft so ein Gefühl von kollektiver Wirksamkeit. Das heißt, wir haben das Gefühl, als Gesellschaft besser mit den Folgen der Pandemie umgehen zu können. Und was ganz wichtig auf individualpsychologischer Perspektive ist, ist die Verarbeitung der Belastungserfahrungen der Pandemie. Also wie speichere ich ab, wie ich mit der Pandemie bisher und gerade auch mit verschiedenen, vielleicht kritischen Situationen während der Pandemie umgegangen bin, weil unser Gedächtnis eben sehr dynamisch ist und immer wieder auf Erfahrungskontexte zurückgreift. Und wenn wir diese Bewältigungserfahrung eher als Misserfolgserlebnis abspeichern, werden die Folgen, auch bedingt durch die sozioökonomischen Missstände, viel schwerwiegender sein und eher zu stressinduzierten Erkrankungen wie Angst, Depression, Sucht etc. führen. Das heißt, die Glaubenssätze, die wir jetzt entwickelt haben, die Einstellung zu unserem Verhalten, aber auch zu den Bewältigungsstrategien im Kollektiven, bestimmen auch jetzt unseren weiteren Umgang mit der Pandemie und das Pandemie-Management und haben natürlich auch sogar generationsübergreifende Auswirkungen auch auf Folgegenerationen.
Frau Suh, wenn Sie das hören, Sie machen diese Routinen schon, Sie befolgen das, was möglicherweise die Psyche stärkt in dieser durchaus kritischen Situation. Nehmen Sie etwas mit, wo Sie schon sagen, das habe ich jetzt gelernt und das hilft mir auch vielleicht ein bisschen fürs Leben?
Also ich denke mal, das, was ich jetzt hier am meisten gelernt habe in der Pandemie, ist in gewisser Weise eine Selbstständigkeit. Also vor allem dadurch, am Anfang der Pandemie, also der Zeitraum zwischen März und Mai, da waren viele Schulen noch nicht so aufgestellt, dass SchülerInnen in diesem Zeitraum am Unterricht teilnehmen konnten. Also das Konzept dazu hat gefehlt und oft auch die technischen Maßnahmen. Und ich glaube, in diesem Zeitraum habe ich da gelernt, dass ich mich eben auch mal zusammenreißen muss und morgens um 9 Uhr aufstehen statt um 11 und mich an ein paar Aufgaben setzen muss. Und ich glaube, ich würde das tatsächlich erst später, vielleicht erst im Studium lernen. Aber das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich gern gemacht habe, auch wenn sie unter den Umständen nicht so toll war.
Also ein Stück mehr Selbstdisziplin, früher gelernt als gedacht. Vielen Dank, Süling Suh war das von der Landesschülerinnenvertretung Nordrhein-Westfalen, dass Sie uns Ihre Eindrücke geschildert haben. Und am Telefon ist jetzt Dennis Breuer. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Herr Breuer, können Sie mich hören?
Guten
Morgen. Wie erleben Sie die Pandemie? Kein Ende in Sicht. Ist das etwas, was Ihnen persönlich Probleme bereitet?
Persönlich tatsächlich nicht so sehr. Also mein Alltag ist sehr wenig davon betroffen. Natürlich halte ich mich an alle Maßnahmen und die Einschränkungen sind natürlich da. Aber mich persönlich betrifft es nicht so sehr. Worüber ich mir mehr Gedanken mache, sind die Leute, die sich nicht an die Maßnahmen halten, dass die Situation vielleicht weiter verschärfen und dass dadurch auch so ein bisschen so ein Gegeneinander entsteht. Also man guckt aufeinander und sagt, ja, der hält ein, der hält nicht ein. Und dass das so ein bisschen das so einen negativen Strudel noch erzeugt.
Das heißt, Sie merken das auch in Ihrem Bekanntenkreis, in Ihrem Umfeld, dass da so ja, die Meinungen auseinandergehen und die Verhaltensweisen?
Ja, so mehr so auch in der Öffentlichkeit. Jetzt grad, wenn man in Läden geht und beim Einkaufen und so, und dann merke ich auch bei mir selber, dass ich ein bisschen Unmut habe über Leute, die dann halt Mund-Nasen-Schutz als Mundschutz nur tragen oder es in der Bahn oder im Bus einfach nicht tragen. Und andersrum gibt es ja auch Großdemonstrationen in Berlin und anderswo, wo Leute auf die Straße gehen, weil sie die Maßnahmen nicht mehr mittragen wollen. Und deshalb denke ich, dass das so ein bisschen einen negativen Spin hat, der vielleicht die Situation dadurch noch verschärfen kann. Ja,
ja, da höre ich so ein bisschen die Angst da auch heraus, dass diese Maßnahmen ja ganz unterschiedlich aufgenommen werden und das vielleicht auch Auswirkungen hat, ja, vielleicht auch auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Herr Breuer, das ist ein ganz wichtiger Impuls. Vielleicht gebe ich das mal weiter. Frau Wanka, ist das etwas, womit wir noch zusätzlich zu kämpfen haben, nicht nur persönlich mit der Krise umzugehen, sondern auch mit den ganz verschiedenen Verhaltensweisen in unserem Umfeld?
Auf jeden Fall. Also das gibt vielleicht zwei Punkte, die ich noch gerne zu Herrn Breuers Wortmeldung sagen möchte. Das erste ist, er hat ja hier angesprochen, die Compliance, also quasi wie weit hält sich wer an Maßnahmen. Und da sehen wir eigentlich, dass die in Deutschland sehr hoch ist. Also die überwiegende Mehrheit findet die Maßnahmen gerechtfertigt, hält sich auch daran. Übrigens auch, was ja in den Medien oft anders dargestellt wird, die Jugendlichen, wie wir es ja auch schon bei Frau Su vorhin gehört haben, auch diese halten sich zu überwiegendem Teil an die Maßnahmen. Was wir aber schon auch aus anderen Compliance-Studien kennen, ist die Frage, wenn die Maßnahmen nicht mehr als sinnvoll erachtet werden. Wenn man sich fragt, warum dürfen denn zum Beispiel jene Geschäfte aufsperren oder warum dürfen denn die Bars hier bis um 10 Uhr offen haben und dort bis um 1 Uhr nachts, dann kann man das irgendwann nicht mehr verstehen und dann schwindet auch sozusagen dieses das Level, dass man die auch einhalten möchte. Der zweite Punkt, den Herr Breuer ja anspricht, es gibt Personen, die nicht nur sozusagen den Mund-Nasen-Schutz nur als Mundschutz tragen, sondern es gibt eben auch zunehmend Personen, die sich offensiv gegen die Maßnahmen stellen, wie auf den Demonstrationen das angesprochen worden ist. Und in unserer Forschung begleiten wir ja Menschen auch seit März, also zwischen März und August haben wir Daten erhoben und haben auch gesehen, wie manche Personen in diesem Zeitraum quasi diese Wende vollzogen haben, also sich zu Querdenkern oder Corona-Leugnerinnen sozusagen entwickelt haben. Und da sind wir noch gerade dran, das näher auszuwerten, aber da ist schon ein wichtiger Punkt auch, das sind oft Menschen, die Aufgaben verloren haben durch die Pandemie.
Mal sehen, wie das bei Thomas Rindt aussieht, der uns aus Süpplingen anruft. Schönen guten Morgen, Herr Rindt.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich.
Wie hat der Corona-Alltag Ihr Leben verändert?
Eigentlich fast gar nicht. Wir haben gerade gestern darüber geredet, meine Frau und ich, dass außer, dass wir bei den Einkäufen die Maske tragen, sich nichts geändert hat. Ich möchte vorausschicken, ich halte die ergriffenen Maßnahmen für sinnvoll. Ich würde mir in manchen Bereichen, zumindest jetzt, sogar weiterreichende Maßnahmen wünschen. Und habe dazu Folgendes noch festzustellen. Wir sind Bezieher von Arbeitslosengeld II. Wir hatten vorher keine großen sozialen Kontakte, wir konnten vorher nicht reisen, wir können kein Theater, kein Konzert, kein Restaurant besuchen. Das Ganze auf unbestimmte Zeit, wir sind jetzt beide knapp 60, sanft in die Grundsicherung im Alter rüberrutschen. Das heißt, diese Einschränkungen, die gibt es für uns immer, auch ohne Corona. Das in einer reichen Gesellschaft. Jetzt wird von manchen Leuten verlangt oder wird von uns verlangt, von uns allen, von der Gesamtgesellschaft verlangt, solche Einschränkungen hinzunehmen für eine befristete Zeit. Und zwar um die Gesundheit, die eigene Gesundheit und die Gesundheit anderer zu schützen. Und da wird diskutiert, ob solche Maßnahmen sinnvoll sind oder ob das zu viel verlangt ist, ob das eine Zumutung ist. Das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen.
Weil Sie schon ganz anders leben sowieso.
Da fragt kein Mensch danach, da kümmert sich keiner drum. Innerhalb also von der Politik wird es überhaupt nicht gesehen, von der Gesellschaft nur von ganz wenigen. Da wird das vollkommen selbstverständlich hingenommen, dass das so ist. Wir müssen damit leben, wir können damit leben, wir leben auch damit. Und meine Frau und ich haben es auch relativ leicht. Wir sind jetzt so in einem gewissen Alter. Wir haben keine kleinen Kinder mehr. Wenn ich jetzt an Alleinerziehende denke, denen geht es noch deutlich schlechter. Die haben noch viel mehr Einschränkungen. Und das über Jahre, ohne Pandemie, ohne irgendetwas, in einer reichen Gesellschaft, die es anders machen könnte, da ist das alles kein Thema. Aber jetzt, wo es wirklich einen Sinn hat, diese Einschränkungen hinzunehmen, für alle jetzt halt, wo es wichtig ist, wo es Menschenleben rettet, wo es die Gesundheit rettet, da wird so etwas kritisiert, wird problematisiert. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht.
Ich gebe das mal weiter, Frau Gieland, wenn Sie das jetzt hören, was Herr Rindt gesagt hat, der ja schon ja aufgrund seiner Situation schon länger mit Einschränkungen lebt, die für andere noch ganz neu sind. Was hat das für Auswirkungen?
Ja, also zum einen möchte ich das erstmal unterstreichen. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dieser Aspekt, dass man das im Grunde gar nicht nachvollziehen kann, weshalb es da Weigerungen aus Teilen der Gesellschaft gibt, für Risikogruppen eben prosoziales Verhalten anzuwenden oder kooperativ zu sein, dass man besondere Gruppen schützt. Also das würde ich unterstreichen. Ich glaube, das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Zum einen leben wir in einer individualistischen Gesellschaft und so dieser kollektive Gedanke, dieser Bezug zum Gruppengefüge ist nicht mehr so präsent, wie er vielleicht in anderen Gesellschaften ist, die in engeren Abhängigkeiten voneinander leben. Das, denke ich, ist so ein Aspekt, dass jeder schon sehr stark auf sein eigenes Leben, vielleicht auf seine Kernfamilie oder Kerngruppe fokussiert ist und dadurch auch so einen Egoismus entwickelt hat, sich gar nicht mehr so stark mit Menschen, die jetzt vielleicht nicht zu der eigenen Gruppe, zum Milieu gehören, auseinandersetzt. Deshalb denke ich, ist es ein positiver Prozess, der jetzt angestoßen wurde, auch durch die Pandemie, dass eine Gesellschaft auch wieder auf Randgruppen, sozial benachteiligte Gruppen, besonders schutzbedürftige Gruppen achtet und dabei eben wieder auch lernt, was Kooperationsbereitschaft bedeutet und welchen Wert man da für sich herausziehen kann, also für die eigene Psyche. Das stärkt ja schon, wie Studien festgestellt haben, wenn man anderen Menschen hilft. Aber auch im Kontext der Politik, denke ich, zeigt diese Krise einfach auch nochmal wieder auf, welche besonderen Gruppen innerhalb der Gesellschaft vulnerabel sind, wo eigentlich viel mehr Investitionen eingesetzt werden müsste. Der Hintergrund jetzt von Verschwörungstheorien oder dass sich manche Menschen gar nicht daran halten, ist ja so die Risikowahrnehmung. Also die Risikowahrnehmung unterliegt, wenn man persönlich auf Individuen das bezieht, ja häufig so einem unrealistischen Optimismus. Das heißt, viele Menschen denken, sie selbst seien gar nicht so stark davon betroffen und würden beispielsweise nicht infiziert werden können. Das spielt eine Rolle. Und so eine kurzfristige Zeitorientierung. Das heißt, man macht sich eigentlich nicht große Gedanken darüber, wie Verhaltensänderungen langfristig die Situation ändern könnten. Und das führt eben auch so zu kurzfristigen Handlungen, beziehungsweise gepaart dann mit Unsicherheit dazu, dass oder Bevölkerungsgruppen sich Verschwörungsmythen beispielsweise anschließen, weil damit einfach Bedürfnisse der Angstreduktion oder eben auch Informationsdefizite befriedigt werden können. Und auch dieser Aspekt des Sozialen, dadurch, dass ich mich einer Gruppe anschließe, auch wenn es eine Gruppe ist, die jetzt Verschwörungsmythen verbreitet, fühle ich mich ja wieder in einem sozialen Kontext, der ja jetzt insgesamt durch die Pandemie reduziert worden ist. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen das nicht so sehen kann, sozusagen die neue Situation ausblenden und letztendlich werden damit so individuelle Bedürfnisstrukturen befriedigt, allerdings nur für eine kurze Zeit.
Herr Rindt, wenn Sie das jetzt hören, gerade dieser Aspekt des Sozialen, den Frau Gieland jetzt ja auch angesprochen hat, würden Sie dann auch sehen, wenn Sie sagen, okay, meine Situation, ich habe schon immer mit Einschränkungen leben müssen als Arbeitslosengeldempfänger, jetzt sehen Menschen erstmal, wie das ist. Ist das etwas, wo Sie doch auch sehen, da guckt die Gesellschaft stärker hin und erlebt ein Bewusstsein in ganz viel größeren Gruppen, diese Einschränkungen?
Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft, also die breite Menge der Gesellschaft, diese eigene Erfahrung jetzt übertragen wird später auf den Alltag von anderen. Ich fürchte, das wird vollkommen ausbleiben.
Da sind Sie
ja,
eher.
Also dieser Mangel an kollektivem Bewusstsein, der auch gerade eben von der Dame genannt wurde, den bedauere ich auch sehr. Das ist ja, es ist nicht nur in unserer Situation so, wo man das vermisst, es ist im täglichen Leben eigentlich von allen, wo man das vermissen kann. Mhm. Diese starke Individualisierung und mangelnde Solidarität schlicht und ergreifend. Ne?
Ich höre gerade, es gibt viele Hörer, die ganz ähnlich empfinden wie Sie, Herrin. Insofern danke ich Ihnen ganz herzlich für diesen Hinweis, dass doch viele sehr allein sind, alleingelassen sind mit ihrem Problem, obwohl wir gleichzeitig auch immer hören, es gibt solidarische Aktionen. Man versucht es mit Nachbarschaftshilfe, gerade zu Beginn der Pandemie. Frau Wanka, ist das alles so ein bisschen ja ins Abgeflaut?
Nein, das würde ich nicht sagen. Es ist vielleicht weniger im öffentlichen Interesse, weniger in den Medien. Und es gibt natürlich auch Ermüdungserscheinungen. Also wir müssen uns das mal nochmal vielleicht ja, vor Augen führen, was für eine große Leistung es ist, so ein staatliches Versorgungssystem zu haben, wie eben Kitas, wie Schulen, wie Pflegekräfte. Und das ist ja auch eine Zeit lang in der Pandemie sehr deutlich geworden, was diese Menschen für eine wichtige Aufgabe hier verrichten. Aber sowas kann nicht dauerhaft von Privatpersonen sozusagen nebenbei geleistet werden. Also auch diese ganzen Nachbarschaftsinitiativen, die es immer noch gibt, die teilweise immer noch existieren, wo Kinder gemeinsam betreut werden, zum Beispiel in der Hausgemeinschaft, oder für ältere Menschen eingekauft wird oder ältere Menschen andere Kinder betreuen. Die gibt es, aber die sind nicht auf, die kann man nicht auf sozusagen langfristige Beine stellen. Also da muss es wieder größere Strukturen geben, die da eingreifen.
Vielleicht haben Sie ja auch persönliche Erfahrungen mit diesen solidarischen Aktionen. Vielleicht haben Sie eine persönliche Strategie, wie Sie gelingt der Umgang mit der Pandemie. Sie können uns weiterhin anrufen unter 00800 4464 4464 oder auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wie gelingt der alltägliche Umgang mit der Pandemie? Darüber wollen wir weiterreden nach den Nachrichten und dann auch noch andere Blickwinkel mit einbeziehen.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Weiterhin mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Die Covid-19-Pandemie hat die Welt auch Monate nach Beginn des Ausbruchs fest im Griff und führt durch Arbeitsplatzsorgen, Angst vor Ansteckung oder Einschränkung des Alltags zu spürbaren Belastungen. Für uns alle hat sich der Alltag verändert, für die einen mehr, für die anderen weniger, aber für alle auf unbestimmte Zeit. Kein Ende in Sicht. Wie gelingt der alltägliche Umgang mit der Pandemie? Lautet unser Thema noch bis 11.30 Uhr in der Lebenszeit. Und wir sind gespannt auf Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen. Wir haben auch schon viele Anmerkungen und Erfahrungen gehört. Rufen Sie uns weiterhin an. Wie überstehen Sie diese Zeit, von der keiner weiß, wie lange sie dauert? Was tun Sie in Anbetracht der fehlenden Perspektive auf ein konkretes Ende der Pandemie hin? Unsere kostenlose Telefonnummer 00800 4464 4464, oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie sich erst jetzt zugeschaltet haben sollten, stelle ich Ihnen gerne noch unsere Expertinnen vor. Das sind Dr. Donja Gielan. Sie ist uns zugeschaltet in Mainz und leitet den Bereich Resilienz und Gesellschaft am Leibniz-Institut für Resilienzforschung. Und bei mir im Studio in Köln ist Dr. Anna Wanka, Soziologin an der Universität Frankfurt am Main, die unter anderem forscht zu Versorgung und Unterstützung in der SARS-CoV-2-Pandemie. Wir beschäftigen uns in der letzten halben Stunde weiter damit, was im alltäglichen Umgang mit der Pandemie auch helfen kann, und haben uns dazu nochmal auf der Straße umgehört und gefragt, was stärkt Sie in dieser Krise?
Mein kleiner Sohn stärkt mich und mein Mann.
Dass man zusammenhält, dass man miteinander ist, ja, dass man versucht zusammenzuhalten.
Stärken tut die Familie, weil da ist ja alles wie vorher auch. Mich stärkt auch, dass ich, dadurch, dass ich Beamter bin, keine Angst habe um meinen Job, keine Angst habe, finanzielle Einbußen erleiden zu müssen. Insofern geht es uns da sehr gut. Da sind wir da sehr privilegiert.
Es stärkt mich einfach der Glaube an eine Zukunft, die natürlich sich verändern wird. Ich stärke mich eigentlich durch mich selbst und versuche, meinen anderen normalen Gewohnheiten beizubehalten, so wie ich es kann, und das Beste draus zu machen.
Das wird jetzt ehrlich mal ein bisschen schwierig bei der ganzen Geschichte. Ich glaube, das Einzige, was einen noch aufrechterhält, ist der Glaube, dass es irgendwann mal auch wieder vorbei ist.
ja, ein Glaube, den vielleicht viele haben, die Hoffnung, dass ein Impfstoff gefunden wird. Trotzdem müssen wir durch diese Zeit kommen und vielleicht ganz anders unseren Alltag und unsere Pläne organisieren. Die großen Reisen ins Ausland, sie mussten in diesem Corona-Jahr oft ausfallen. Umso intensiver wurde das eigene Land bereist, von der Küste bis in die Berge. Viele Menschen machten ihre täglichen Corona-Spaziergänge oder mit der Familie Wanderungen in Naherholungsgebiete. Einer, der das auch schon vor Corona regelmäßig gemacht hat, ist Erik Neumeier, stellvertretender Geschäftsführer des Deutschen Wanderverbandes, den ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Morgen, Herr Neumeier.
Guten Morgen, Frau Hinrichs.
Herr Neumeier, wie hat sich denn Ihr alltäglicher Umgang mit der Pandemie gestaltet? Sind Sie noch mehr gewandert als sonst?
Tatsächlich während des Lockdowns war ja nicht viel an Aktivität möglich, außer tatsächlich sowas wie Spazieren, Wandern, Radfahren in der Familie. Und das haben wir ausgiebig genutzt. Ich musste sogar für meine 5-jährige Tochter einen Wanderpass anfertigen, damit sie die 30 Touren, die wir in der Zeit gemacht haben, auch dokumentiert hatte.
Also richtig ehrgeizig dabei.
Ja, das hat sich so ein bisschen ergeben, genau. Und sie ist auch gerne mitgelaufen.
Okay, das kann man ja nicht immer von allen Kindern sagen, dass sie das tun. Aber offensichtlich klappt es bei Ihnen und bei ganz vielen anderen ja auch. Denn es ist eine starke Zunahme des Wanderns in Corona-Zeiten zu beobachten. Sie haben diesbezüglich auch eine Befragung gemacht.
Ja, wir haben tatsächlich unter vielen Praktikern aus dem Bereich Wandernaturschutz und Wandervereine und Tourismus im Sommer befragt und es kam raus, dass sehr viele eine stärkere Nutzung der Wanderwege sogar während des Lockdowns beobachtet haben. Parkplätze waren voll und tatsächlich ist sehr viel draußen gelaufen worden und auch nach dem Lockdown ist der Wandertourismus eine der ersten Aktivitäten gewesen, die wieder sehr stark losgegangen sind. Also auch bei den innerdeutschen touristischen Reisen war Wandern ganz hoch im Kurs und ist es heute noch.
Wie erklären Sie sich das, weil die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen sich beim Wandern eben sehr gut einhalten lassen?
Also zum einen eben das, es ist draußen, wir müssen uns um Aerosole wenig Gedanken machen. Es gibt außerdem natürlich auch, die ganzen Regeln gelten auch für die Wanderung. Es gibt Hilfestellungen, wie man geführte Wanderungen durchführt. Wir haben dazu Wegweiser erstellt, dass die Wandervereine das auch relativ schnell wieder machen können und in kleinen Gruppen kann man das auch sehr gut organisieren und im Freundeskreis eben mit Abstand auch zu wandern. Trotzdem hat man ein gemeinsames Erlebnis, trotzdem hat man sowas wie einen Rhythmus, den man findet, wenn man unterwegs ist. Das hat, glaube ich, viel mit Routine auch zu tun und mit dem, dass man dann was hat, was einen sehr froh macht. Und Wandern wirkt einfach auf Psyche, auf Gesundheit, auf Gruppenerlebnis enorm positiv. Und deshalb hat das, glaube ich, nochmal so einen Schub bekommen. Und auch Menschen, die vorher vielleicht eher gesagt haben, sie machen was anderes, haben vielleicht zunächst aus Not, aber jetzt vielleicht auch mit Begeisterung das Wandern in Deutschland für sich entdeckt.
Frau Gielan, Wandern sagt man ja oft, das kann helfen, auch Stress zu reduzieren, die frische Luft, die Bewegung, eine gewisse Routine darin reinzubekommen. Ist das etwas, was die Psyche stärkt? Ist das etwas, was sich auch gerade in Pandemiezeiten stärker ausbreitet im Positiven?
Genau, also neben den ganzen Strategien, die man auf gedanklicher und emotionaler Ebene anwenden kann, um sich widerstandsfähig zu machen, gehört natürlich auch die körperliche Aktivität oder eben auch Entspannungsverfahren dazu, frische Luft, Natur, wo man auch das Gefühl hat, aus dem Alltag raussteigen zu können, aus dem Hamsterrad, in dem man sich vielleicht befindet und auch eine andere Umgebung vorfindet. Das sind alles Aspekte, die langfristig, wenn sie kontinuierlich ausgeübt werden, die psychische Widerstandsfähigkeit stärken können, weil sie einfach dazu in einen Zustand versetzen, wo man entspannen kann und wo man gewissermaßen auch kognitiv abschalten kann.
Herr Neumeier, hat sich Ihr Alltag dennoch verändert, auch für die Menschen, die wandern, auch im Wanderverein?
Also für die Wandervereine ist tatsächlich das schon oft zitierte Durcheinander bei den Verordnungen und die nicht einheitlichen Regelungen relativ schwierig, denn man wandert nicht unbedingt in Landesgrenzen, sondern in einer Landschaft. Und wenn ich in der Rhön bin, habe ich 3 Bundesländer, im Harz habe ich auch 3 Bundesländer. Und wenn ich dann unterwegs bin und die Verordnung sagt, in diesem Bundesland darfst du mit 10 Leuten wandern, in diesem Bundesland mit 15, im nächsten vielleicht mit 30, dann ist das für die Vereine ziemlich schwierig nachzuvollziehen, was darf ich denn jetzt ganz genau wo. Das ist eine ziemliche Schwierigkeit. Viele Vereine haben auch das Problem, dass sie auch Hütten und sowas bewirtschaften und auch irgendwie, wenn auch ehrenamtlich tätig sind, Schwierigkeiten hatten, dass sie am Anfang nicht in diese Hilfsprogramme gerutscht sind. Vom Alltag her glaube ich, dass das für viele Menschen einfach so ein Pol ist, wo sie sich erholen können, wo sie so ein bisschen Entspannung zurückholen, ob im Verein oder individuell. Das klappt, das kriegen wir sehr viel zurückgespielt, dass die Leute einfach unglaublich froh sind, wieder draußen unterwegs sein zu können und auch ein bisschen reisen zu können. Das ist jetzt gerade wieder ein bisschen schwieriger geworden, aber zumindest, dass man draußen unterwegs sein kann. Und das kann man eben auch wohnortnah, weil es so viele Wanderwege in Deutschland gibt. Also das Netz von markierten Wanderwegen ist so zwischen 200.000 Kilometern, die Gebirgs- und Wandervereine pflegen, bis vielleicht 300.000, die noch andere pflegen. Also sehr viel Auswahl. Das kann man am Wohnort sofort vor der Haustür quasi machen oder eben auch im Umfeld. Und von daher ist das für jeden eine sehr niedrigschwellige Aktivität. Und ich glaube, das macht es für viele aus, dass es so einfach ist zu machen.
Eine Methode, die alle Generationen anwenden? Oder merken Sie, da sind jetzt besonders die Jüngeren oder besonders die Älteren verstärkt unterwegs?
Also tatsächlich ist es so, wir haben auch eine Jugendorganisation, aber das Gros der, also die Deutsche Wanderjugend, aber das Gros der Mitglieder bei uns ist eher älter. Das sind auch oft Leute, die zur Risikogruppe eben gehören. Und gerade für die ist das Motiv Gesundheit besonders wichtig, gerade für die Älteren. Aber Wandern als Ganzes in der Gesellschaft geht quer durch die Bank. Die Studien sagen, dass das meistens so im Alter von 25, 30 anfängt, deutlich zu steigen, die Wanderleidenschaft. Und dann geht die, bis man nicht mehr wirklich laufen kann, steigt die anscheinend.
Das ist etwas, was Sie ja schon offensichtlich das ganze Leben begleitet, die Freude am Wandern. Jede Wanderung hat einen Anfang, ein Ende. Bei dieser Pandemie wissen wir natürlich nicht, ob es ein klares Ende gibt. Wie stoßen Sie auch manchmal an Ihre Grenzen bei aller Wanderslust, dass Sie denken, dieser Umgang ist gar nicht einfach und nicht jede Wanderung gibt mir die Erholung oder ja, den Stress, die Stressbefreiung, die ich gerne hätte?
Naja, tatsächlich ist es ja so, Corona wird nie wieder weggehen. Die Pandemie wird hoffentlich irgendwann so weit unter Kontrolle sein oder abgeklungen sein, dass wir die handeln. Aber mit Corona werden wir leben müssen. Von daher ist das, glaube ich, was für mich sehr früh dabei war, zu akzeptieren, das ist jetzt da und wir müssen uns damit arrangieren. Und mir helfen eben solche Routinen wie sich draußen zu bewegen, auch mit der Familie und auch dann zu reden. Weil Wandern ist was Wunderbares, um sich zu unterhalten. Weil man da ein gemeinsames Ziel hat, einen gemeinsamen Weg hat und das hilft mir ungemein voranzukommen. Schwierig ist es tatsächlich in diesem ganzen politischen Kontext. Sorgen macht mir gerade, dass der Dialog so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Also dieses Miteinander tatsächlich reden und Argumente austauschen, es scheint immer mehr zu polarisieren und da hoffe ich auch drauf, dass der ein oder andere Politiker, der ein oder andere Kritiker der ganzen Maßnahmen vielleicht ab und zu mal wandert und dabei gemeinsam vielleicht auf die Idee kommt, sich mal zu unterhalten, weil es ja doch gemeinsam gibt. Das macht mir aber Sorge.
Vielen Dank, Erik Neumeier, stellvertretender Geschäftsführer des Deutschen Wanderverbandes, für ja, das Veto für Wandern als mögliche Reaktion, als Hilfe in Corona-Zeiten. Und ich greife das auch nochmal auf, was Sie sagen, diese Schwierigkeiten. Das haben wir nämlich in mehreren Mails auch bekommen. Ein Hörer schreibt uns, was mir besonders fehlt in der ganzen Berichterstattung über das Virus sind mutmachende und perspektivschaffende Äußerungen unserer Politiker à la Couleur. Das macht ihn persönlich sehr wütend. Wir wissen noch längst, dass angstmachende Situationen krank machen. Es wird zu wenig über die gesund gewordenen Menschen berichtet, zu wenig darüber, warum manche gar nicht oder leicht erkranken. Man spürt eine Unsicherheit in der Bevölkerung. Lasst uns alle mit Zuversicht und Mut in die Zukunft blicken, schreibt Herr Manteuffel. Das ist ein Plädoyer, ja, vielleicht den Horizont zu weiten und vielleicht auch blinde Flecken, die wir bisher hatten, in Augenschein zu nehmen, Frau Wanker. Ist das etwas, was zu kurz kommt?
Ich denke, da muss man recht vorsichtig sein. Was Politikerinnen ja aktuell versuchen, ist auch diese Angst zu nutzen, damit Menschen sich stärker an die Maßnahmen halten, damit sie die Pandemie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber was ich doch sagen will, ist, dass, wie das ja auch schon betont worden ist, dass wir längere Zeit mit dieser Krankheit, mit diesem Virus werden leben müssen. Vielleicht werden immer wieder ähnliche Pandemien auf uns zukommen. Das heißt, wir müssen auch als Gesellschaft eine Art von sozusagen Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit entwickeln. Und ich komme ja selbst aus der Lebenslaufforschung, wo wir auch einen ganz, ganz großen Fokus auf Übergänge immer haben. Und was ich wirklich hilfreich finden würde, ist, wenn wir über diese Pandemie vielleicht auch stärker als einen Übergang nachdenken, wo wir nicht mehr in die Ausgangslage zurückkommen können. sondern wir kommen in einer neuen Situation an. Also wir werden sozusagen nicht in das Alte, in die alte Gesellschaft zurückkommen, und wir können aber diese neue Gesellschaft auch gestalten. Und das ist, glaube ich, auch, worauf der Hörer gerade zu sprechen kommen wollte, und zwar zu fragen, wie möchten wir denn leben? Also wie möchten wir leben? Wie möchten wir mit anderen Menschen interagieren? Welche Arbeitsbedingungen möchten wir haben? Welche sozialen Ungleichheitsverhältnisse möchten wir vielleicht nicht mehr haben? Was sind die Dinge, die uns wirklich wichtig sind? Und was sind vielleicht eben auch Dinge, die nicht notwendig sind?
Frau Gielan, ist das etwas, was auch in Ihrer Praxis im Umgang mit Patienten zum Vorschein kommt? Dass man sagt, also es ist meine Persönlichkeitsbetroffenheit in unterschiedlichem Grad, aber auch etwas, wo die Gesellschaft sich gerade verändert, dass diese beiden Ebenen eine besondere Herausforderung sind?
Genau, also es ist ein Lernprozess, der gerade in der Gesellschaft stattfindet, und eine Umbruchssituation, die natürlich immer erstmal chaotisch ist und mit vielen neuen Erscheinungen einhergeht. Ich glaube auch, dass viele Aspekte, wenn man sich jetzt den Arbeitskontext anschaut, die gesamte Digitalisierung, neue Formen in Kommunikation zu treten, dass die auch langfristig zu strukturellen Veränderungen führen. Und diese kollektiven Prozesse, die vollziehen sich ja recht automatisch. Auf der Individualebene, denke ich, sind die Menschen insgesamt jetzt einfach viel stärker als zu früheren Zeiten gefordert, mit ihrer eigenen psychischen Gesundheit umzugehen, also Emotionen zu regulieren, sich wieder in positive Stimmungen zu bringen, trotz negativer oder Nachrichten, die sie verunsichern. Und das stellt, glaube ich, einfach eine neue Situation für den Bürger dar, der vorher eben in sehr zumindest vermeintlich sicheren Umgebungen, Bedingungen gelebt hat oder zumindest das Gefühl hatte, dass alles insgesamt ganz sicher ist. Und das stellt einfach auch einen individuellen Lernprozess oder sowas wie einen Resilienztest, Stresstest für die Allgemeinbevölkerung dar. Und ich denke aber, dass insgesamt die Anpassung viel schneller und besser verläuft, als man sich das so vorstellt, und dass man auch mit einem zeitlichen Abstand gestärkt aus dieser Situation rauskommen kann, zumindest was psychische Aspekte betrifft. Frau Su hatte es ja in ihrem Beitrag genannt, dass sie sich jetzt viel eigenständiger in ihrem Leben fortbewegt, dass sie selbstständiger geworden ist und das vielleicht erst zu einem viel späteren Zeitpunkt in ihrem Leben gelernt hätte. Also sowas, was man posttraumatisches Wachstum nennt, dass man neue Kompetenzen entwickelt durch besondere kritische Lebenssituationen. Das kann auch eben die Folge sein. Und das sind ja so positive Errungenschaften einer Krise oder einer neuen Situation. Und um damit insgesamt besser umzugehen, denke ich, ist es wichtig, dass man Krisen oder jetzt auch die Pandemie historisch kontextualisiert. Dann kommt man nämlich von dem Gedanken auch ein bisschen weg, dass das jetzt eine Situation sein wird, die immer Fortbestand haben wird und sich eigentlich immer wieder zu einer weiteren Gefahr entwickeln wird. Also Gesellschaften haben Krisen und auch Pandemien in früheren Zeiten bewältigen können. Natürlich ist das Ausmaß, sind die Folgen und der Grad der Betroffenheit immer unterschiedlich. Aber letztendlich denke ich, dass so ein historischer Blick auch einem helfen kann, besser mit der jetzigen Situation umzugehen.
Mal sehen, wie das eine Hörerin aus Bremen wahrnimmt, die ich jetzt am Telefon begrüße. Renate aus Bremen sehe ich gerade hier in der Anzeige. Wie erleben Sie das auch als Stresstest, wie Frau Gielan gerade erwähnt hat?
Was soll ich sagen? Ich bin solo-selbstständig und ich dachte eigentlich bis dato, dass ich sehr gut aufgestellt, also bis zum Beginn der Pandemie konnte ich mich sicherlich als Besserverdienende bezeichnen und auch sehen, und ich war relativ breit aufgestellt, und dann plötzlich brach alles zusammen, und was natürlich schon halt auch erstmal zu so einem Schockzustand geführt hat. Und so durch kleine Lichtblicke ich mich natürlich auch wieder berappelt habe. Ich bin auch grundsätzlich ein positiver Mensch und versuche auch aus Krisen herauszukommen, aber wie schon auch meine Vorredner gesagt haben, so dieses Gefühl, nicht zu wissen, wann endet das Ganze und kommt man da wirklich unbeschadet durch oder landet man letzten Endes in der Insolvenz, ist schon sehr beängstigend.
Wie gehen Sie damit um, wenn Sie sagen, erst waren Sie geschockt, das war ja eine große Veränderung, Ihr Alltag hat sich auch verändert. Das heißt, wenn Sie so selbstständig und breit aufgestellt waren, haben Sie vielleicht einen Teil retten können und vielleicht andere auch wiederum nicht?
Also ich kann ruhig mal konkreter werden. Also ich bin Showköchin und Produkttrainerin, letzten Endes heißt, dass ich bis Ende des Jahres meinen Auftrag storniert habe. Das heißt, ich habe seit Beginn der Pandemie am 14. März nicht mehr arbeiten können in meinem Job. Das ist alles komplett storniert. Als zweites Standbein habe ich noch zwei Ferienobjekte, die ich vermiete. Dort war am Anfang auch verboten zu vermieten. Also das heißt, zu dem Zeitpunkt hatte ich keinerlei Einnahmen mehr. Man kann sich denken, bei Immobilien hat man natürlich entsprechende Ausgaben. Das heißt, es kommt nichts rein. Es müssen Stornierungen, es müssen Beiträge zurückgezahlt werden an Gäste. Ja, also das ist schon, wo man so denkt, wie geht's jetzt weiter? Und leider ist mein Berufsstand auch da sehr schlecht aufgestellt, was die Absicherung angeht. Mit Immobilienvermögen bekommt man in diesem Land ja auch kein Hartz IV.
Was hilft Ihnen in dieser Situation? Es ist ja ein ganz großer Einschnitt gewesen. Wie kommen Sie jetzt da durch?
Ich versuche halt immer wieder, versuche mich immer wieder da durch zu jonglieren, auch neue Dinge zu machen. Aber letzten Endes, was mich so lähmt, ist halt einfach irgendwie das Gefühl, dass es nicht endet. Mhm. Irgendwie so. Also selbst dieses immer wieder, ja, und dann ist auch ein Lichtblick da und dann kommt wieder ein Beherbergungsverbot und man denkt so, ach, kann doch nicht wahr sein. Also es ist sehr unschön.
Mhm. Frau Gielan, wenn Sie das jetzt hören, diese Situation von unserer Hörerin aus Bremen, was kann man gegen diese Lähmung tun? Das sind ja reale Umstände, die den Alltag auf den Kopf stellen und auch die Planung des Lebens.
Ich denke, da kann man jetzt nicht mit so einem Patentrezept sagen, führen Sie diese oder jene Resilienzstrategie durch und dann wird es Ihnen besser gehen, denn das sind ja reale Probleme, die einfach wahrgenommen werden müssen, die zwangsläufig zu negativen Emotionen und anderen Belastungsfaktoren, insbesondere Existenzängsten, führen. Und die kann man jetzt, das wäre zynisch zu sagen, machen Sie eine Resilienzübung und dann können Sie sich schon dann wieder stabilisieren. Also genau diesen Bereich, den jetzt die Dame genannt hat, also wie geht man mit diesen finanziellen Schocks, mit der Veränderung der eigenen Arbeitsmöglichkeiten oder Erwerbstätigkeit um, das untersuchen wir momentan, weil wir da auch einfach neue Bewältigungsstrategien identifizieren müssen, entwickeln müssen, testen müssen und auch Handlungsempfehlungen für die Organisationen, also die in diesem finanziellen Geschehen, die Akteure, die da tätig sind, entwickeln wollen, sodass ich zu diesem jetzigen Zeitpunkt gar keine Rezepte oder pauschalen Aussagen diesbezüglich machen kann. Das sind wirklich reale Ängste, die die Menschen haben, mit denen auch die Politik sich natürlich weiterhin beschäftigen muss und Strukturen einfach verändert werden müssen und ganz klare Hilfsmaßnahmen diesen Menschen an die Hand gegeben werden müssen.
Das hören wir auch immer wieder von Mails, die wir bekommen, dass da auch die Politik gefordert ist natürlich. Vielen Dank, Renate aus Bremen, dass Sie uns Ihre Situation geschildert haben. Jetzt ist Hans-Jörg Barmann aus Coesfeld in der Leitung. Guten Tag, Herr Barmann.
Ja, guten Tag.
Herr Barmann, wie erleben Sie die Pandemie? Was hat sich für Sie verändert?
Ja, ich bin da in einer anderen Situation als meine Vorrednerin. Mein Leben hat sich nicht so dramatisch verändert. Insofern mag das vielleicht jetzt ein bisschen merkwürdig klingen, was ich sage. Es ist aber abstrakter gemeint. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft, aber auch manche Individuen zu wenig auf Chancen gucken, die in solch einer Situation sein können. Dass das Leben unsicher ist, ist ja nichts Neues. Nur wir sind das halt nicht mehr gewohnt in unserer Kultur. Und damit ist eine Fähigkeit zur Ambiguitätswahrnehmung verloren gegangen. Und wenn wir die wieder lernen, können wir mit vielen, vielen Problemen möglicherweise besser klarkommen, die ja auch noch bewältigt werden.
Das müssen Sie kurz erläutern, Ambiguitätswahrnehmung.
Ja, da brauchen wir ja nur in die Nachrichten zu gucken, ob das Klimawandel, ob das Migrationsthemen sind. Für all diese Dinge gibt es ja nicht die eine Wahrheit, die eine Lösung. Und das ist aber in unserer Kultur mittlerweile so üblich. Man glaubt immer nur an eine Wahrheit und lässt andere nicht gelten. Das finde ich sehr schade. und sich klarzumachen, dass das Leben sehr unsicher ist, dass es gefährlich ist und ja, dass man halt an verschiedene Dinge denken müsste und verschiedene Möglichkeiten erwägen. Das, glaube ich, kann man in dieser Krise auch lernen.
Etwas, was Sie auch schon vorher mitgebracht haben, hat sich das durch die Krise einfach
also
noch mal verstärkt?
Leben hatte ich schon häufiger mal Anlass, solche Überlegungen zu machen. Das ist so. Das ist aber, glaube ich, nichts Besonderes. Das geht irgendwie jedem Menschen. Nur unsere Kultur hat ja damit nicht so. Und es wird also gab es ja weniger Anlass, darüber nachzudenken.
Und ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Barmann, dass Sie uns ja vielleicht diesen positiven Ausblick mitgegeben haben. Frau Wanka, wir haben jetzt viel gehört, wie unterschiedlich Menschen damit umgehen. Wir haben gehört, dass viele Forschungen existieren. Wo sehen Sie jetzt die zentrale Herausforderung? Wo und was ist die Chance?
Also ich denke, die zentrale Herausforderung ist, dass wir eigentlich noch in der ersten Phase dieser Pandemie, dieses Übergangs sind. Ich denke, dass was wir machen können oder was wir kollektiv als Gesellschaft machen sollten, ist, dass wir diesen Übergang auch stärker ritualisieren. Also dass wir zum Beispiel sagen, wir haben jetzt 6 Monate Corona hinter uns, wir haben das gut gemacht, wir feiern jetzt mal zusammen. Ja? Also
aber in kleinen Gruppen.
In kleinen Gruppen oder vielleicht auch mit Social Distancing, aber quasi dieses gemeinsame Gefühl zu haben, wir haben da was geschafft und wir schaffen das gemeinsam. Und ich denke, dass es eben auch eine Chance ist, tatsächlich, wie jetzt auch der Hörer gesagt hat, zu überlegen, und da möchte ich ein bisschen Frau Dieland vorhin widersprechen, ich denke, diese kollektiven Prozesse passieren nicht von selber, sondern wäre jetzt die Möglichkeit, wenn man sich denkt, ach, ich sehe jetzt erst, wie wenig Pflegekräfte verdienen, ich möchte nicht, dass das in Zukunft so weitergeht, dass man sich da auch engagieren kann und dass man da was dagegen sagen kann und dagegen aufstehen kann. Ich denke, das wäre jetzt auch so eine Umbruchszeit, wo ich solche neuen Weichen gestellt werden können.
Frau Gieland, was ist für Sie die Herausforderung oder der Lichtblick?
Ja, für uns ist so eine zentrale Herausforderung, uns anzuschauen, wie man diese kollektiven Prozesse, die man jetzt beobachten konnte, langfristig stärken kann und fördern kann, um sie auch auf andere Bereiche, also wir haben es jetzt zum Beispiel bei der Umweltbewegung gesehen, wie stark da Menschen zusammentreten, weil sie so eine gemeinsame Identität und so einen gemeinsamen Kampfgeist entwickelt haben. Wir haben es jetzt in der Pandemie gesehen, dass das prosoziale Verhalten gestiegen ist. Und uns interessiert jetzt, wie kann man diesen gemeinsamen Geist, der sich da entwickelt, durchhalten und erweitern. Genau.
Das nehme ich jetzt als Schlusswort. Kein Ende in Sicht. Wie gelingt der alltägliche Umgang mit der Pandemie? Dazu haben wir verschiedene Perspektiven gehört. Ganz herzlichen Dank für alle, die sich an der Diskussion beteiligt haben. Hier ist ein Ende in Sicht, denn gleich um 11.30 Uhr folgen die Nachrichten und im Anschluss daran die Sendung Umwelt und Verbraucher. Ihnen noch einen schönen Tag wünscht Dörte Hinrichs.